ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Gut, wir haben uns hier versammelt. Alle sind dabei, alle an Bord hier. Herzlich willkommen bei MDR Kultur unter Büchern. Beim Tagesspiegel gibt es eine Kolumne ins Herz, heißt die. Da erzählen die Journalistinnen Helena Piontek, Johanna Niedfeld und Robert Ide Liebesgeschichten. Und da ist nun ein Buch draus geworden, Erzähl mir von der Liebe. Und die drei sind jetzt hier, Helena Piontek, Johanna Niedfeld, Robert Ide, bei MDR Kultur unter Büchern. Ich bin Carsten Tesch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
20 wahre Geschichten. Ist wahr?
Es ist auf jeden Fall wahr, weil die Leute erzählen uns das ja alles wirklich. Beim Tagesspiegel gibt es das jetzt schon seit über 2 Jahren. Also wir sind da schon bei Folge 122 an diesem Wochenende. Und die Leute erzählen uns verrückte Geschichten, auch manchmal ganz normale Geschichten. Aber in jeder Liebesgeschichte steckt ja ein verrückter, unglaublicher Kern, der so nicht vorhersehbar war. Und den suchen wir und den beschreiben wir in den Geschichten. Und deswegen sind sie, glaube ich, sehr vielfältig, aber der Kern ist immer der gleiche, so die Sehnsucht danach, so die eigene Grenze zu überwinden.
Das ist der Kern in der Liebe, so die Sehnsucht, Johanna, die Sehnsucht danach, die eigene Grenze zu überwinden?
Das kann ein Kern sein. Ich glaube, man kann auch in der Liebe anderes suchen, Gemeinschaft, Sexualität, Verbindung. Aber sicherlich auch die Sehnsucht nach irgendwie, das letztlich ist ja Liebe auch immer Abenteuer. Also das ist ja auch das Schöne daran, das ist irgendwie spannend.
Ganz offensichtlich ist sofort zu spüren, wenn man in dem Buch einsteigt. Ich hätte den Rest des Buches in erschöpften Momenten jetzt am Donnerstagabend mir noch reingezogen, nach ziemlich anderem harten Stuff. Und da war es wirklich so, ich dachte irgendwie, es war wie Serie gucken eigentlich mit diesen Texten. Und Helena, Robert hatte jetzt so den Unterschied gemacht zwischen verrückten und normalen Geschichten. Gibt es da in der Redaktion so ein Kriterium, so ein Kriterienkatalog? Bis dahin ist normal und dann wird's verrückt?
Also ich glaube, das ergibt sich meistens relativ schnell, was verrückt ist. Also wo wir irgendwie alle mit offenen Mündern da sitzen und denken so, das ist jetzt aber gerade nicht wirklich passiert. Das ist schon ein bisschen gaga, dass das gerade diesen 2 oder noch mehr Personen jetzt wirklich gerade so passiert ist. Ich persönlich mag aber auch sehr gerne einfach die ganz leisen Geschichten, die fast normal, fast banal daherkommen, aber die durch ihre Normalität dann wieder eigentlich so schön anknüpfbar sind auch.
Ich verschiebe mal noch den Moment des Konkreten. Das wird gleich hier noch ein Stückchen konkreter. Aber dass wir das vielleicht ein bisschen als Spannung noch aufbauen. Es gibt dabei kein von Ihnen präferiertes Beziehungsmodell.
Nein, auf gar keinen Fall.
Wir haben so am Schluss unserer Lesung immer so ein Spiel, wo wir die Leute fragen, können Sie sich vorstellen, noch eine dritte Person in Ihre Beziehung zu lassen? Haben Sie gerade eine Affäre oder so? Da gibt es natürlich immer große Lacher. Und die Leute sollen sich melden. Und da ist schon ganz interessant, dass viele Menschen vielleicht doch auch von was träumen, von einer Beziehung, in der sie gerade möglicherweise nicht stecken. Und dann gibt es nach den Lesungen immer Diskussionen darüber, warum sich die eine Person gemeldet hat und die andere nicht.
Mit welchen Argumenten?
Naja, wir hatten zum Beispiel ein Paar, wo es die Frage war, lieben Sie sich abgrundtief und über alles? Und da hat sich die Frau gemeldet und der Mann nicht. Und dann haben die, glaube ich, eine Woche nicht miteinander gesprochen nach dieser Lesung. Das wollten wir natürlich nicht. Aber naja, so ist die Wahrheit.
Aufgetan, ja. Es gibt, glaube ich, da 3 bisexuelle Verwicklungen. Ansonsten ist das Ganze, Johanna, ist das Ganze ganz schön heteronormativ?
Nee, wir haben auch noch eine Bisexuelle.
Ich sagte 3 bisexuelle Verwicklungen, kann ich nicht
sagen. Ja, erinnern? Doch, dann stimmt das ungefähr. Und dann muss man zugeben, 17 sind relativ hetero.
In Berlin.
Die spielen nicht alle in Berlin, die sind ja in Deutschland. Wir haben zum Beispiel eine spannende Geschichte von der Provinz in die Großstadt. Mhm. Die sind ja auch ziemlich open. Aber klar, also das ist ja auch so ein bisschen die Idee von diesem Buch. Wir wollen nicht irgendwie nur das wilde Berlin darstellen, sondern irgendwie auch so eine Art Anknüpfbarkeit schaffen zu, wie Helena gerade schon meinte, auch wirklich in Anführungszeichen normalen Geschichten, zu Gefühlen, die alle kennen und die jetzt wirklich nicht das mega krasse Erstaunen vielleicht hervorrufen, sondern wirklich so...
So eine Mischung ist. Und aber diese Geschichte, die ist also für uns jetzt hier in Mitteldeutschland interessant, weil die geht in Sachsen los und dann gehen die nach Berlin und haben sich also in Sachsen verliebt. Und Berlin ist dann auch der Ort, wo sie wirklich ein erweitertes Zwingerleben sich einrichten in der Großstadt, was sie dann letztlich bis nach Sachsen eigentlich auf eine Art wieder zurückimportieren.
Ja, es geht im Erzgebirge los, wo sich das Paar findet und dann gehen sie irgendwann nach Berlin, weil so in den 90ern nichts los war im Erzgebirge und sie eben so von der großen Stadt geträumt haben und Love Parade und so. Und dann landen sie so in dieser Feier- und Sexszene in Berlin, die ja doch recht ausgeprägt ist mit vielen Clubs, die auch interessanterweise von vielen Ostdeutschen gerade betrieben werden. Diese Clubs und da lernen sie dann noch zusätzliche Sexualfreunde kennen, die sie halt regelmäßig haben. Immer sie hat einen Zusatzfreund, er hat eine Zusatzfreundin. Dann verabreden die sich auch immer so gleichzeitig an den Wochenenden und gehen dann auch immer ins Hotel jeweils mit den anderen. Und dummerweise ein Plot in der Geschichte ist, dass sie dann einmal in dem gleichen Hotel sind, beide nebeneinander ein Zimmer zugebucht bekommen haben und dieses Zimmer auch eine Durchgangstür hat. Und was dann passiert, steht im Buch.
Das hat mit Akustik zu tun.
Ja, ja, mindestens.
Ja. Okay, wahrscheinlich haben Sie alle drei eine Lieblingsgeschichte, wenn Sie die mal, weil das ist noch konkreter wird, als es eben schon war. Würden Sie die mal kurz pitchen hier?
Gerne, also meine Liebesgeschichte, Lieblingsliebesgeschichte.
Ich war auch ganz kurz vor dem Versprecher eben. So, Sie haben bestimmt alle drei eine Liebesgeschichte.
Fang du doch mal an, Johanna. Ne?
Genau.
Jetzt sind wir mal gespannt.
Ich mag die Geschichte von einer Frau, die heißt Clara besonders gern. Robert hat die geschrieben. Die heißt Zuhause beim falschen Mann. Und es geht darum, dass Clara sich in der Schulzeit in einen Mann verliebt hat und irgendwie hat aber Zeit und Ort es nie so richtig gewollt, dass sie zusammenkommen. Sie hatte dann einen anderen Partner. Zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte spielt, hat sie wieder einen neuen Partner. Ich glaube, insgesamt hat sie 3 Kinder. Und spürt aber die ganze Zeit so ein latentes Unwohlsein. Und eigentlich möchte sie da irgendwie raus, aber ist Ende 30 natürlich auch irgendwie gebunden und kann nicht von heute auf morgen ihr Leben umwerfen. Und der andere Mann ist auch gebunden, den sie so in Gedanken sucht, den sie wahrscheinlich auch schon in Gedanken irgendwie zu jemandem ganz anders gemacht hat, als er in Wahrheit ist. Aber genau, das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, die so ja letztlich wieder die Sehnsucht zeigt.
Und die ist jetzt nicht gespoilert worden, was aus Clara wird, sondern das lassen wir jetzt offen. Helena.
Ja, also ich mag ja besonders gerne die Geschichte von Johanna, von dem Pfarrer. Der, nach wie vielen Jahren kam da die Scheidung?
30.
Nach 30 Jahren, also 30 Jahre verheiratet, evangelischer Pfarrer. Okay, muss man eigentlich nicht dazu sagen, denke ich mal. Katholisch wäre nicht, wenn ich erlaubt, wahrscheinlich. 4 Kinder so und diese Scheidung, die bricht auf so vielen Ebenen mit allem, was er für richtig hält und was er sich für ein richtiges und gutes Leben vorstellt. Und auf einmal steht er wirklich vor dem Nichts. Und muss sich auch vor der Kirchengemeinde und so rechtfertigen, ja, warum es jetzt zu dieser Scheidung kam, die ja eigentlich ein heiliger Bund irgendwo auch ist. Und dann turnt er das aber irgendwie so, gibt es so einen Turn und er schöpft unglaublich viel Mut und wächst über sich selbst hinaus und dreht die Sachen einfach um. Und das finde ich richtig geil. Also der ist wirklich, der stand vor dem Nichts so. Und hat dann nochmal allen Mut zusammengenommen und ein ganz neues Leben so gestartet.
Und das ist eine Geschichte, die auch im Sinne eines klassischen Happy Ends gut ausgeht. Er hätte auch dabei stehen bleiben können, einfach passionierter Rennradfahrer zu werden. So hat er es sublimiert, dann seinen ganzen Kummer.
Ich kann vielleicht noch eine von Helena erzählen, dann sind wir sozusagen einmal die Reihe rum. Ich finde ganz toll die Geschichte, oder verrückt diese Geschichte, auch verrückt, dass dir diese Frau das erzählt hat, die ganz viele Affären in ihrem Freundeskreis hat und alle Freunde um sie herum wissen das natürlich, weil sie auch meistens Teil davon sind. Und nur der Freund selbst weiß es nicht. Und jetzt wissen es auch ganz viele Menschen, die dieses Buch lesen. Und es ist so verrückt, dass sie...
Ja, sagen Sie es nicht weiter.
Das ist so verrückt, dass sie dir das alles erzählt hat. Und das macht auch so eine Faszination dieser Geschichte aus, wie sehr sie eben so tatsächlich so eine Grenzgängerin ist und das alles erleben will und sich sexuell bis ins Letzte ausleben will und das aber nicht versucht, mit ihrem Freund zu machen und ihn trotzdem nicht verlassen will, weil sie sagt, ich liebe ihn ja. Also diese, es ist auch immer eine Ambivalenz in allen Geschichten drin, denn in ihr steckt ja nicht nur das eine, sondern eben auch das andere. Ich möchte mit meinem Partner weiterhin eine schöne Zeit haben. Und ich glaube, dass das in ganz vielen steckt, dass es nicht nur dieses eine Herz gibt, diese eine Sehnsucht, sondern dass man irgendwie in der Liebe auch ganz viele sein will. Und viele Geschichten erzählen davon, würde ich sagen.
Ja, da würde ich aber bei ihr so tiefenpsychologisch würde ich mal diagnostizieren, dass sie in ihrem Kopf noch nicht so ganz frei ist, wie sie in ihrem Herzen eigentlich gerne wäre. Also will heißen, ihr Kopf sagt, die monogame Beziehung heteronormativ ist die richtige und das ist das richtige Leben mit Haus und Kind und so. Aber eigentlich will sie ja was ganz anderes. Eigentlich will sie ganz anders sexuell frei leben. Und das traut sie sich aber, glaube ich, gerade noch nicht.
Das habe ich, was jetzt eben gerade passiert ist, fand ich ganz wunderbar, weil ich mir das nämlich vorgestellt habe, wie die drei in der Redaktion zusammensitzen. Und weil es nämlich in dem Buch auch so eine nachdenkliche Ebene gibt und richtig auch eine Kommentarebene, wo wirklich sowas passiert, was jetzt gerade bei Helena passiert ist, dass sie nämlich eigentlich eine Hypothese bildet irgendwie, was da los ist bei denen. Und da gibt es aber dann auch so Sätze, wo, ich nehme die mal bewusst aus dem Zusammenhang, mal sehen, wie ihr reagiert darauf. Da gibt es so einen Satz wie, was aber könnte, sollte, möchte man miteinander noch alles erleben? Jedes Paar fragt sich das besser. Jedes Paar fragt sich das besser, früher oder später, damit die Sehnsucht nach neuer Aufregung nicht ihre eigenen Wege nimmt, weg von dem Menschen, den man doch eigentlich liebt.
Ja, ja. Ich gebe zu, ich habe das geschrieben. Und ich gebe auch zu, dass jeder Satz auch was natürlich mit uns zu tun hat. Also mit, ja. wir reden übereinander, wir reden auch miteinander darüber, was die Liebe wohl bedeuten mag und was sie uns eigentlich bedeutet und welche Sehnsüchte wir vielleicht haben. Und ich glaube, das steckt so da drin. Aber es ist ja auch ein kleiner Hoffnungskommentar. Du kannst auch in deiner Beziehung wieder glücklich werden, wenn du dich total anstrengst, wenn du zusammen offen bist und miteinander aushandelst und neu redest. Es ist ein großes Austarieren, gerade eine lange Beziehung. Und wir beschreiben auch diesen Austarierungsprozess immer sehr genau von allen Seiten. Und ich glaube, da steckt ja die Hoffnung drin, ich kann auch mit meiner Beziehung, in der ich vielleicht jetzt gerade mich unwohl fühle, ich kann auch wieder was Neues entdecken. Es kann aber auch schief gehen. Aber wenn ich es nicht versucht habe, dann ist es wirklich schief gegangen. Dann tut es mir weh und nachts träume ich davon, warum habe ich es nicht versucht.
Ich habe gar nicht so sehr inhaltlich gefragt, sondern ich habe eigentlich eher das Formale angesprochen, dass es also zur Geschichte manchmal eben so Erklärungen gibt. So, also man kriegt sozusagen noch so ein bisschen Bedienungsanleitung mit dazu. Und das hat mich überrascht. Und da habe ich gedacht, wie das wohl bei Ihnen drei auch verteilt ist. Also, was würden Sie sagen, Joanna? Wie ist das verteilt? Wer ist eher kommentierend an Bord? Oder hängt das vom Anlass ab?
Das ist nicht ganz ohne Diskussionen abgelaufen. Wir hatten hier verschiedene Präferenzen. Also Robert kommentiert die Liebe, würde ich sagen, besonders gerne. Helena und ich mussten uns manchmal ein bisschen dazu hinreißen, vielleicht auch, weil wir jünger sind und hier und da haben, ich weiß, wir beide haben, glaube ich, öfter den Spruch gemacht, so, was sollen wir den Leuten denn über Liebe erzählen? So, wir, also ich bin 28, du ein bisschen älter, aber trotzdem hatten wir da gar nicht immer so den Impuls zu und trotzdem bin ich jetzt aber sehr froh über so diese Parts, die wir haben, weil die, glaube ich, schon so ein bisschen so was Universelles über die Liebe ganz gut zusammenfassen. Und da ist es ja auch wieder ganz spannend, dass wir so unterschiedlich Alter haben und dadurch dann irgendwie auch aus einem verschiedenen Blickwinkel einfach draufschauen.
Unterschiedliche Perspektiven.
Ja.
Ja.
Wobei ich aber auch, also das Kommentierende, das kann ja, ist ja irgendwie auch ein Wort, was unterschiedlich gefärbt sein kann. Ich hoffe, es ist uns gelungen, dass die Kommentare nicht wertend sind. Also, dass die Kommentare eher ein drüber nachdenken, was haben wir da eigentlich gerade erfahren oder was haben uns die Leute gerade erzählt, eher so sind und weniger, na, das ist aber, war ja jetzt echt eine doofe Entscheidung, oder? Also, so ist ja nur nicht.
Ja. Es gibt tatsächlich auch keine berlinischen Teile in diesen Erzählungen oder in diesen Berichten. Und ich mein Eindruck ist auch, dass es also bewertend, so weit geht es dann nicht. So, das verstehe ich schon. Und die andere Frage in dem Zusammenhang ist, wie wirkt sich eigentlich dieses professionelle Nachdenken über die Liebe auf Ihr eigenes Leben aus? Also Sie können sich mehr vorstellen, Sie können vielleicht mehr aussprechen. Gab es irgendwelche Konsequenzen, inspiriert von dem, was Sie erfahren
Na, Helena,
haben, was
mach Ihnen doch mal.
Begegnet ist?
Ich kann da, glaube ich, was zu sagen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, 122 Liebeskolumnen schon geschrieben. Also wirklich verdammt viele Geschichten gehört. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass so in meinem Freundes, also wenn ich auch so Geschichten höre, mittlerweile, ich will nicht sagen, dass ich die gut einordnen kann, aber schon immer das Gefühl habe, gar nicht mehr, dass natürlich ist jede Geschichte für sich singulär, aber trotzdem, finde ich, erkennt man darin so Muster so schnell wieder. Also quasi wird fast so ein bisschen analytisch und das werde ich auch bei mir selbst, glaube ich. Also ich erkenne da schon so Dinge wieder, die ich schon mal aufgeschrieben habe und ja.
Und als Journalistin wissen Sie schon, was meine Frage ist jetzt? Weißt du schon, was meine Frage ist? Muster?
Muster.
Ja, ich erkenne Muster darin. Wir hatten nämlich, während du überlegst, ganz kurz noch eine kleine Information von der Hinterbühne. Es war nämlich so, als wir da zu vier zusammensaßen, war es so, dass die drei mir die ganze Zeit Fragen gestellt haben. So, es war völlig als ganz anders, als wenn Schriftsteller da sind. So, das ist völlig andere Situation. Aber die ganze Zeit haben die mich gelöchert und deshalb sage ich nämlich umgekehrt, weißt du schon, was ich für eine Frage stellen will. Wenn du so Muster erwähnst, sagt der Journalist, die Journalistin in uns, ja, was? Ja, ganz kurz, können wir die noch? Johanna, Muster?
Muster bei mir selbst? Schwierige Frage.
Gib's zu.
Nö, ich glaube tatsächlich wirklich, also das ist ja letztlich auch das, wie wir die Geschichten schreiben. Wir schreiben diese aus der Vogelperspektive und vielleicht gelingt mir das besser, auch irgendwie in eigenen Beziehungen so ein bisschen von oben drauf zu schauen.
Na, ich hatte jetzt auch gar nicht nach Muster bei dir selbst gefragt, Ach so. Sondern du hattest gesagt, dass es mir sehr leicht erkennt, leicht fällt, Muster zu erkennen. Und das meinte ich eigentlich.
Da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Das hatten wir ja gerade schon, ne? Also eigentlich die Frage, dieses Nachdenken über die Liebe. Irgendwann muss man sich so ein bisschen denken, was will ich noch erleben? Und natürlich ist es, das haben wir jetzt auch wirklich schon häufig gehabt, die Geschichte, Paare, die Kinder bekommen haben, die sehr, sehr viele Jahre zusammen sind, das wird irgendwann schwieriger, glaube ich, so mega frisch verknallt und eine wahnsinnig spannende Beziehung zu haben. Und dieses Muster erkennt man schon, dass es dann die einen gibt, die sich daraufhin trennen und die anderen, die irgendwie einen Weg finden, irgendeine Art von Abenteuer einzubauen, würde ich denken.
Naja, aber das sind ja irgendwie, es gibt ja einfach auch Abschnitte im Leben, oder? Also ich glaube, du kommst halt an verschiedenen Punkten in deinem Leben, wirst du stärker mit so Sinnfragen konfrontiert als an anderen. Und vielleicht ist das gerade nochmal nach, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren Ehe, dass du sagst, ja, war es das jetzt gerade wirklich oder will ich das noch so oder wie will ich weitermachen? Ich glaube, was so bei mir so ein bisschen durchgekommen ist durch die Geschichten, ist schon so eine Art von Mut, die ich daraus schöpfe, also auch für mich selber, dass ich irgendwie denke so, naja, also wenn jetzt irgendwie, das heißt nicht so mega pathetisch oder so sein, aber wenn du irgendwie am Ende von deinem Leben zurückguckst, so, sind dann die Momente, in denen du dich kurz mal lächerlich gemacht hast, weil du jemand gesagt hast, so, ich mag dich richtig gerne und der gesagt hat so, ja, ich jetzt aber nicht, sind das wirklich die Momente, die man nochmal an einem vorüberziehen und man sagt, oh, das hätte ich mal lieber die Klappe gehalten? Oder ist es doch vielleicht eher die anderen, wo man einfach mal mutig war und mal was gewagt hat und eben nicht irgendwie so eine Chance hat vorüberziehen lassen, die eigentlich toll gewesen wäre, wo vielleicht was Tolles dahinter gesteckt hätte?
Ich habe so manchmal das Gefühl, dass so gegen Also gegen die Liebe steht eigentlich am meisten, wir beschreiben ja viele Sachen, wo so von außen es Probleme gibt, also auch ein Ost-West-Paar, was nicht zusammenkommt, weil die Mauer genau dazwischen ist und wie schaffen die das jetzt? Aber am Ende ist es immer der Zweifel, der eigene Zweifel, der einen sozusagen abhält, es wirklich alles zu wagen, ja? Und ich glaube, da gegen den eigenen Zweifel auch vorzugehen, wenn man wirklich verliebt ist, das, glaube ich, kann man schon aus den Geschichten schöpfen. Aber natürlich ist es so, dass es auch nicht immer gut ausgeht. Und bei uns endet es auch nie, jetzt sind sie zusammen und es ist jetzt ist alles Friede, Freude, Hochzeit. Sondern eigentlich fangen wir dann erst an zu fragen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit eurer Beziehung? Und viele geraten dann erst in eine Krise. Und was machen sie dann daraus? Das ist eigentlich der spannendere Punkt, finde ich.
Um nochmal eine konkrete Geschichte zu haben, jetzt die letzte, die also wann erscheint? Heute? Morgen erscheint?
Ja, morgen.
Ja, was ist es für eine Geschichte?
Das ist eine schöne Geschichte, die sogar mit unserem Buch zusammenhängt, mit diesem Spiel, wo von dem ich erzählt habe. Da ist es immer so, diejenige oder derjenige, der sich am meisten meldet, der kriegt ein Buch geschenkt. Und bei unserer Buchpremiere hat eine Frau ein Buch geschenkt bekommen und da hat sie gesagt, als Geschenk gebe ich euch meine Geschichte. Und sie hat erzählt, wie sie auch geheiratet hat, jemanden, den sie attraktiv fand und so weiter. Und der hat so schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Dann wollte sie Kinder haben. Dann hat es nicht geklappt mit den Kindern. Dann hat es doch irgendwann geklappt. Dann wollte er aber diese Kinder gar nicht mehr und hat sich gar nicht darum gekümmert. Er wollte lieber ein tolles Haus haben. Dann hat er sich um das Haus gekümmert, sie ums Kind. Und es wurde alles langweilig. Dann hat sie angefangen, eine Affäre, die total aufregend war, die sie dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, ich will eigentlich ein komplett anderes Leben. Und dann ist sie irgendwann in einem Club gelandet und hat einen alten Studienfreund von sich gesehen und hat gesagt, ich lasse das jetzt alles hinter mir und der war es doch eigentlich sowieso und jetzt sind die zusammen. Das ist die Geschichte. Morgen bei tagesspiegel.de.
Und ist ja richtig, eine, die wirkt ja dann auch wirklich mal eine mit Happy End, so klingt es jetzt. Und
ja, außer, glaube ich, für den Mann in dem Haus.
Stimmt, stimmt.
Wieso, das Haus hat er doch noch, oder nicht?
Haus hat er noch, ja.
Okay, mir ist noch eine Sache dabei aufgefallen, dass es geht natürlich auch um Sex, aber es geht kaum ins Detail. Also die Geschichten bleiben ziemlich diskret. Es gibt keinen Dirty Talk in dem ganzen Buch. Warum eigentlich? Gibt es irgendeine konzeptionelle Idee dahinter?
Ich glaube nicht wirklich konzeptionell. Also bei mir hatte sich an ein paar Stellen so ein bisschen angeboten. Einmal in der Geschichte von Mia, wo im Zentrum eine Sexliste steht, also eine Liste an Auflistungen von Personen, mit denen sie schon intim geworden ist. Da hätte sich's vielleicht angeboten. Und das andere wäre diese Affärengeschichte, die Robert vorhin angesprochen hat. Und da muss ich sagen, das Interview, das war recht spannend. Eine Frau, die viele Affären hat, ihr Freund weiß das natürlich nicht, deswegen sind es ja auch Affären. Und sie hat ihm dann gesagt, sie geht jetzt joggen im Park und hat sich dann aber dort auf eine Parkbank gesetzt, um mit mir das Interview zu machen. Und mir sind beim Interview, habe ich gemerkt, so wie so meine Ohren langsam so rot werden, weil das so explizit war, dass ich so, also das war schon richtiger Dirty Talk, den sie mit mir gemacht hat. Und dann saß ich da, es war relativ kalt im August in Berlin, wie es halt so ist. Ich saß so mit meiner Wolldecke da und habe diese Geschichte runtergeschrieben und habe dann festgestellt, es ist wahnsinnig schwierig, über explizite Sexualität zu schreiben, ohne ins Komische abzudriften. Also ich habe auch festgestellt, es gibt viel zu wenig Ausdrücke für die weibliche Masturbation. Also bei Männern gibt es ultra viele Ausdrücke dafür. Bei Frauen klingt es eher so nach so einem medizinischen Eingriff. So. Also so war so mein Eindruck. Ja. Also ich fand es nicht ohne über Sexualität, also explizite Sexualität zu schreiben. Und ich fand es auch vorgestern hatten wir diese Lesung im Gohlisser Schlösschen. Und das ist ja schon sehr gediegen dort. Und dort habe ich die Sexliste von Mia vorgelesen und dachte, als ich dann vom männlichen Analorgasmus vorgelesen habe, dass jetzt wahrscheinlich eins von diesen schönen Gemälden gleich von der Wand fallen wird. Aber wahrscheinlich haben die noch ganz andere Sachen damals da getrieben.
Ich glaube, man unterschätzt es vielleicht. Schade, ich krieg die eine Minute angezeigt. Sie könnten jetzt noch ganz kurz sagen, ob Sie in irgendeiner Art von Zusammenfassung sagen würden, welche Trends Sie gerade erkennen können in der Liebe. Also und es gibt ja diesen Film, das merkwürdige Verhalten, Geschlechtsreifer, Großstädter in der Paarungszeit, ob Sie irgendwelche Trends gerade sehen.
Ich glaube, es gibt einen neuen Trend zur frühen Heirat. Also auch unter so woken Großstädtern, so irgendwie zurück zum sich binden. Mhm.
Das hängt aber auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Ich glaube, so in Krisen, in Situationen, wo das Weltgeschehen so ein bisschen unsicherer ist, die Zukunft ungewisser, ich glaube, da neigt man doch eher zur frühen Heirat. Der Trend geht zur Frühheirat.
Ja. Aber so trendy ist natürlich dieses ganze Poly und Offensein und so in der Großstadt
eigentlich
jetzt schon.
Eigentlich so eine große Differenzierung tatsächlich auch allein im Vokabular schon, oder?
Ja.
Ja.
Genau. Und, aber Poly, da hat man
Demi, Pan.
Ja, genau, das muss man auch alles erstmal durchbuchstabieren und jede Beziehung ist da am Ende anders, aber egal wie sie heißt, ich glaube, im Kern steckt da eben die Sehnsucht drin, so nach auch Selbsterfüllung, Selbstoptimierung, das glaube ich, hängt bei vielen so tief im Herzen, ich will mein Leben nicht verschenkt haben.
Das ist lustig, der Robert findet wieder einen Kern. Das ist schön. Dankeschön. Essentialist ist er, eindeutig. Ja, der Kern ist, was war es, die Sehnsucht? War es die Sehnsucht? Okay. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten hier bei MDR Kultur unter Büchern. Erzähl mir von der Liebe mit Helena Piontek, Johanna Niedfeld, Robert Ide. Erschienen ist das Buch bei Hansa Blau, 208 prickelnde Seiten. Dankeschön.
Danke.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.